Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Unkonzentriert und hibbelig, impulsive Handlungen und überschäumende Gefühle. Einzelne Symptombeschreibungen einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, dürften zumindest zeitweise auf die meisten Menschen zutreffen. Es sind die Kombination und die Intensität, die ADHS für Betroffene oft zu einem ernsten Problem werden lassen. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat deutlich gemacht, es ist eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung, bei der auch die Genetik einen Einfluss hat. Rund 4-5% der Kinder in Deutschland leben mit der Diagnose ADHS. Manchmal wachsen die Probleme sich aus, das passiert aber nicht immer. Wie oft auch Erwachsene unter ADHS leiden, wird nach wie vor unterschätzt, auch weil die Symptome, die für das Krankheitsbild typisch sind, sich mit der Zeit verändern. ADHS bei Kindern und Erwachsenen, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab etwa 10 vor 11 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf drei andere medizinische Themen. Überlastete Praxen, geschlossene Kitas. Wir sprechen darüber, wie Familien stabil durch die aktuelle Stress- und Krisenzeit gelangen können. Stichwort Resilienz. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie Medikamentenengpässe die Tumortherapie beeinflussen können. Und wir beleuchten, wie und in welchen Fällen ein minimalinvasiver Hirnschrittmacher bei der Behandlung von Menschen mit Epilepsie helfen soll. Und schließlich, nach den Nachrichten um 11.05 Uhr, geht es in einem Interview um einen besonderen Aspekt unseres Schwerpunktthemas, nämlich das Thema Partnerschaft und ADHS. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Expertin für unser Schwerpunktthema ADHS ist bei mir im Studio Professorin Alexandra Philipsen. Sie leitet die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn und ist im wissenschaftlichen Beirat des Selbsthilfevereins ADHS Deutschland. Guten Morgen, Frau Philipsen.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Schön, dass Sie da sind. Fangen wir mit einer ganz grundlegenden Frage an. Was ist ADHS? Welche Symptome müssen da zusammenkommen, damit tatsächlich die Diagnose gestellt wird?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, auch vor Weihnachten. Ich bin wirklich gerne hier. ADHS ist eine Entwicklungsstörung. Das heißt, es zeigen sich Symptome über die Lebensspanne. Sie haben es eben gesagt, ungefähr 4% der Kinder sind betroffen. Und es kommen Symptome aus verschiedenen Bereichen zusammen. Zum einen ist es die Unaufmerksamkeit, das heißt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, insbesondere dann, wenn längere Konzentrationsdauern erforderlich sind. Dann kommt die Impulsivität dazu, das heißt nicht warten zu können, anderen ins Wort zu fallen, auch unüberlegte, riskante Entscheidungen zu treffen. Und die motorische Unruhe, die sogenannte Hyperaktivität, das heißt Schwierigkeiten, still sitzen zu können, immer wieder aufstehen zu müssen, zappelig zu sein, wobei sich das insbesondere im Kindesalter zeigt. Und Sie haben eben schon gefragt, im Erwachsenenalter in der Regel etwas abnimmt.
Das, was Sie jetzt aufgezählt haben an Verhaltensweisen, Unaufmerksamkeit, Impulsivität, übermäßige Aktivität, die sind ja gerade bei Kindern und Jugendlichen nicht ganz ungewöhnlich. Können Sie einmal konkrete Beispiele für Verhaltensweisen oder für eine Intensität oder Kombination dieser Verhaltensweisen geben, die dann tatsächlich klar auf die Diagnose ADHS hinweisen?
Ja, absolut, das ist richtig. Ne? Das heißt, die Symptome, die ich eben genannt habe, gibt es natürlich im Kindes- und Jugendalter und hoffentlich sind Kinder auch neugierig, unruhig zum Teil und auch impulsiv. Aber die Frage ist immer, wie stark ist die Symptomatik ausgeprägt, gerade im Vergleich zu Kindern, die nicht von ADHS betroffen sind und wie stark führt es wirklich zu Beeinträchtigungen in der Schule, bei den Hobbys, in der Familie. Ich nenne mal ein Beispiel, also ein Junge oder ein Mädchen mit einer ADHS fällt es ausgesprochen schwer, die Hausaufgaben zu machen, steht immer wieder auf, kann sich nicht konzentrieren. In der Schule fällt er immer wieder vom Stuhl. Die Mädchen sind verträumt, können sich nicht konzentrieren, bekommen den Unterricht nicht mit oder stören ihre Nachbarn. Und das erreicht dann ein Ausmaß, wo die Lehrer, die Lehrerinnen, aber auch die Eltern sagen, das ist etwas, das kenne ich zum Beispiel von den Geschwisterkindern nicht, von den Nachbarkindern nicht. Und es führt einfach dazu, dass die Kinder, obwohl sie genauso intelligent sind wie die anderen, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
Die Zahlen bei Erwachsenen, wie zuverlässig sind die? Also wie viele ADHS-Fälle gibt es unter Erwachsenen beispielsweise in Deutschland?
Die sind inzwischen sehr zuverlässig. Wir haben große, große Studien, internationale Studien, nicht nur für Deutschland, auch USA, Afrika, Amerika etc., Südamerika. Und wir gehen ungefähr von 2,5% auch der ADHS im Erwachsenenalter aus, in der Bevölkerung.
Die Zahl dieser ADHS-Diagnosen, die ist in den vergangenen Jahren ja immer weiter angestiegen. Jetzt gibt es durchaus Kritikerinnen und Kritiker, die anzweifeln, dass ADHS wirklich so häufig ist und dass entsprechend manche Kinder oder Erwachsene eben auch eine Fehldiagnose erhalten. Wie bewerten Sie die Lage?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen den Häufigkeiten in der Bevölkerung, also die sogenannten bevölkerungsbasierten Untersuchungen, und dann die Anzahl der Diagnosen in den Versorgungssystemen. Und was wir sehen, ist, dass die Häufigkeit in der Bevölkerung über die letzten Jahre, 20 Jahre, nicht angestiegen ist. Was wir aber sehen, ist, dass die Häufigkeit an Diagnosen in den Versorgungssystemen angestiegen ist. Und das insbesondere im Kindesalter, im Alter zwischen 8 und 12 Jahren, insbesondere bei den Jungen, also wenn die Frage auch der weitergehenden Schule thematisiert wird. Das ist in der Tat so, dass es zum Teil Häufigkeitszahlen gibt von 8, von 10, von 12%, wo auch wir sagen, das ist hoch. Da muss man kritisch hinterfragen, ob diese Diagnose wirklich vorliegt. Im Erwachsenenalter, vielleicht darf ich das kurz noch ergänzen, ist es so, dass die Häufigkeit immer noch unter der zu erwartenden Häufigkeit liegt. Da finden wir Zahlen von 0,2, 0,4% und würden eigentlich 2%, 2,5% erwarten.
Über die Ursachen und die Diagnose sprechen wir gleich noch genauer. Jetzt hören wir erstmal einen Bericht, den meine Kollegin Annike Meyer aufgezeichnet hat, mit einem Betroffenen mit ADHS, wie es sich tatsächlich anfühlt, diese Diagnose zu haben und mit ADHS zu leben.
Genau. Hallo, ich bin Henrik, 48 Jahre alt. Ich habe ADHS, bin sozusagen ein ADHase, der durch die Gegend hoppelt, und beruflich bin ich Trauerredner. Ja, es ist die ganze Zeit so, ich weiß nicht, dieses Gefühl, als würde man irgendwo sitzen und einen Pulli kratzt, so, ne, den man anhat. So. Und es ist ein unangenehmes Gefühl, innerlich tanzen Ameisen, die einen die ganze Zeit nervös machen. Und dieses Gefühl werde ich einfach nicht los. Es sei denn, ich fange an, mich zu bewegen und fange an, mich wirklich zu konzentrieren, abzulenken, in Hyperfokus zu kommen, irgendwas Neues zu suchen. Diese Grundspannung, die ich spüre, ohne Medikation zum Beispiel, ist, wenn ich ganz alleine wäre, auch gar nicht das Problem. Aber ich bin ja nicht alleine auf dieser Welt, so, und ich kann natürlich nicht immer die erste Geige spielen im Orchester. Keiner möchte die ganze Zeit nur ein Solo hören. So, da sind auch andere Menschen. Es war schon in der Schule für einige Mitschüler sehr herausfordernd, dass ich eigentlich zu jeder Frage irgendwas sagen wollte. Ob das jetzt besonders geistreich ist, das sei ja nochmal wirklich dahingestellt. So. Aber ich kann halt nichts halb machen. Ich bin immer ein entweder volle Suppe oder ich lasse es ganz bleiben. So immer diesen extremen Leben. Und das ist einfach sehr herausfordernd. Und irgendwann war der Druck einfach zu groß und ich konnte diesen Druck, den ich mir selbst gemacht habe, nicht mehr standhalten, weil ich wollte so gerne normal sein. Ich wollte nicht der bunte, schillernde Vogel sein. Ich wollte einfach nur normal sein. Aber das war mir halt nicht vergönnt. Ich bin ja in den 70er Jahren geboren. Da wurde in der Erziehung das auch noch anders gehandhabt. Das heißt, einfach durch Zwang und Gewalt auch einfach wurde ich dazu gebracht, mich anzupassen. So. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich viel Kraft auch entwickelt, dadurch, dass es im Leben so gekommen ist. Also ich bin gar nicht jetzt verbittert oder so, was meine Vergangenheit betrifft. Und ich persönlich habe mein ADHS genutzt, um meine Lebensaufgabe zu finden, also Redner zu sein für andere Menschen, also Worte zu finden, Sprecher zu sein. Das ist genau das, was ich daraus gemacht habe. Insofern ist für mich, habe ich es geschafft, in meinem ganz persönlichen Rahmen eine Begabung in ADHS zu finden. Als ich diagnostiziert wurde und ich dann die Medikamente bekam und merkte, wie das wirkt, dann fing ich sehr an zu weinen. Ganz, ganz stark. Und es war so ein ambivalentes Weinen. So auf der einen Seite war ich sehr, sehr traurig über all das, was in meiner Kindheit, in meinem Leben schiefgelaufen ist, aus meiner Sicht, also wo ich keinen Einfluss so drauf hatte und wo ich sehr gelitten habe. Und auch die Menschen um mich herum durch ADHS auch gelitten haben. Und auf der anderen Seite habe ich vor Freude geweint. Vor Freude, weil ich auch immer merkte, so was für ein Potenzial ich habe, wie viel ich erreichen kann.
Annike Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Da steckt jetzt ganz viel drin. Vielleicht fangen wir erstmal an mit den Ursachen oder Risikofaktoren für ADHS. Was ist darüber bekannt?
Ja, wir wissen inzwischen von zahlreichen großen Untersuchungen, dass die familiäre Häufung ein großes Thema ist. Das heißt, wir wissen, dass die genetische Disposition, Veranlagung ungefähr zu 70-80% verantwortlich ist. Das bedeutet nicht, dass es da einzelne Gene gibt, wie bei der Rot-Grün-Blindheit zum Beispiel, sondern es müssen bestimmte Konstellationen zusammenkommen, die dann wiederum einen Einfluss haben, durchaus unterschiedlich in den einzelnen Familien auf die Hirnentwicklung. Das ist das, was sehr, sehr gut belegt ist. Und im Moment sind wir dabei, noch mehr und besser zu verstehen, welche Rolle wirklich diese Gene dann auch auf der molekularen Ebene, auf der zellulären Ebene dann wirklich bei der Hirnentwicklung spielen. Das ist eines. Was wir noch wissen an Risikofaktoren ist, dass eine Frühgeburtlichkeit, ein niedriges Geburtsgewicht, Schwangerschaftskomplikationen eine Rolle spielen kann. Auch das ist recht gut belegt. Und dann gibt es noch zahlreiche andere Faktoren, die kleinere Einflüsse haben können. Dazu zählt zum Beispiel Blei in der Umgebung. Da gibt es Studien insbesondere aus Osteuropa. Dazu zählen vielleicht auch Toxine, Pestizide im Nabelschnurblut etc. Aber das sind Faktoren, die wie gesagt immer nur sehr, sehr kleine Einflüsse haben, im Gegensatz eben zu den genetischen Faktoren.
Welchen Einfluss spielen gesellschaftliche Faktoren? Es gibt ja auch Stimmen, die sowas wie Stress oder Reizüberflutung eine Mitverantwortung zuschreiben.
Ja, also es gibt Studien in der Tat, die auch Stress der Mutter in der Schwangerschaft untersuchen und auch da wiederum kleine Einflüsse, sind wirklich sehr, sehr kleine Einflüsse finden. Und die Frage ist auch immer, wie spezifisch das dann wirklich für ADHS oder auch für andere Schwierigkeiten in der weiteren Entwicklung spielt. Das ist richtig. Und was wir natürlich auch wissen, ist, dass ADHS per se häufiger vorkommt, eben in Familien, die vielleicht zusätzlich betroffen sind, dann vielleicht schwierige psychosoziale Umstände eine Rolle spielen und die Ausprägung über die Lebensspanne schon auch durch psychosoziale Faktoren bestimmt sein kann. Aber es ist nicht so, und das ist auch gut belegt, dass beispielsweise alleinerziehende Mütter oder Väter ursächlich dann für die Entstehung einer ADHS verantwortlich sind.
Mhm. Manchmal werden auch bestimmte Lebensmittel mit ADHS in Verbindung gebracht. Ist da was dran? Gibt es da tatsächlich Studien, die dann Zusammenhänge zeigen?
Also in der Tat gibt es zunehmend auch Studien. Es gibt auch Studien, die diese ganzen Studien zusammenführen, sogenannte Meta-Analysen, die wiederum sehr, sehr kleine Effekte zeigen. Es ist so, natürlich gibt es allergische Reaktionen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen auf bestimmte Lebensmittel. Das macht dann Sinn, diese Nahrungsmittel auch wegzulassen. Aber es ist nicht so nochmal, dass das ursächlich ist, sondern in der Tat gibt es einzelne Kinder, einzelne Jugendliche, die eben empfindlicher darauf reagieren können. Das ist belegt, aber das sind immer sehr, sehr kleine Effekte.
Mhm. Welche gesundheitlichen Folgerisiken können mit ADHS einhergehen? Sie haben eben am Anfang der Sendung schon gesagt, dass eben bestimmte riskante Verhaltensweisen dazugehören können.
Ja, also es gibt eben zwei Seiten der Medaille. Es ist ja gerade im Interview schön angesprochen worden und das ist mir auch nochmal wichtig. ADHS geht natürlich auch mit Ressourcen einher. Es geht mit positiven Seiten einher, es geht mit Power einher, Kreativität, Neugier etc. Aber es geht eben leider auch mit dem erhöhten Risiko einher, zusätzlich weitere psychische Erkrankungen zu erleiden, beispielsweise Depressionen, Angsterkrankungen, Suchterkrankungen, die vermutlich auch auf dem Boden entstehen. Einmal, dass sie genetisch verwandt sind, aber auf der anderen Seite, dass insbesondere Jugendliche mit ADHS nach Kompensationsmöglichkeiten suchen. Also beispielsweise Cannabis, um einschlafen zu können, Alkohol, um sich zu beruhigen und eben die Neugier, die Impulsivität zusätzlich eine Rolle spielt, früher eben auch an diese illegalen Substanzen, Drogen zu geraten. Mhm. Das wissen wir, das ist ein Risikofaktor.
Welchen Einfluss hat vielleicht auch sowas wie gesellschaftliche Stigmatisierung, wenn man die Diagnose ADHS zum Beispiel im Berufsleben oder auch an anderer Stelle öffentlich macht?
Absolut, wichtiges Thema. Stigmatisierung ist insgesamt in der Psychiatrie oder Psychologie immer noch ein Thema. Es werden immer noch Menschen mit psychischen Erkrankungen mit Vorurteilen belegt. Und auch bei ADHS ist es so, dass immer noch viele, leider auch zum Teil Kollegen und Kolleginnen, das als Modediagnose dann abtun und oft auch Betroffene Sorge haben, deswegen auch diese Diagnose öffentlich zu machen.
Ich greife das Stichwort Diagnose direkt auf. Wir haben am Anfang schon besprochen, dass es durchaus herausfordernd sein kann, eben da die richtige Diagnose zu stellen. Wie wird das tatsächlich dann durch die Ärztin oder den Arzt gemacht? Wie kann möglichst sicher sozusagen die Diagnose ADHS tatsächlich gestellt werden?
Ja, also die Diagnose ist eben eine klinische Diagnose. Das sind aber alle psychischen Erkrankungen, die werden klinisch diagnostiziert. Es gibt aber Leitlinien und es gibt schon auch validierte, also untersuchte Erhebungsinstrumente, Interviews, Fragebögen etc. Aber in erster Linie geht es darum, wirklich eine sorgfältige klinische Untersuchung zu machen, neurologische Erkrankungen auszuschließen und wirklich mit dem Patienten, mit der Patientin zurückzugehen, die ganze Entwicklung durchzugehen und Symptome zu erfragen, Beeinträchtigungen zu erfragen und insbesondere auch andere mögliche Ursachen für diese Symptomatik auszuschließen. Beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen, ne? Oder andere psychische Erkrankungen, die vielleicht so eine Symptomatik mal imitieren könnten. Dann gibt es diese standardisierten Interviews, die Fragebögen und was immer wichtig ist, auch gerade bei ADHS, ist die sogenannte Fremdeinschätzung. Das heißt, die Eltern zu befragen, Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen zu befragen. Und dann ist es wie ein Mosaik. Man guckt sich Schulzeugnisse noch an, vielleicht auch Arbeitszeugnisse noch an. Und dann kommt man eben zu dieser Diagnose.
Es gibt bei oder für Erwachsene da auch tatsächlich einen Fragebogen, mit dem man tatsächlich auch in die Kindheit zurückfragt und danach ja schon möglichen Anzeichen für ADHS sucht, die vielleicht damals übersehen oder einfach nicht diagnostiziert worden sind.
Ja, genau. Und das ist eben wichtig, weil es gibt nicht ADHS, was mit 43 beginnt oder mit 50 beginnt, sondern es zieht sich eben durch die Lebensspanne. Und deswegen gibt es auch einen Fragebogen, der gut untersucht ist, der systematisch Symptome im Kindes- und Jugendalter im Nachhinein erfragt und bewertet.
An wen sollte ich mich denn wenden, wenn ich den Verdacht habe, selber unter ADHS zu leiden oder bei meinen Kindern unsicher bin? Ist das zu viel Impulsivität, zu viel Aktivität? Ist das schon nicht mehr normal und letztendlich für das Kind dann vielleicht auch schädlich oder gefährlich?
Ja, also gut, in erster Linie ist natürlich immer Kinderarzt, Kinderärztin, Hausarzt, Hausärztin guter Ansprechpartner. Und die Diagnose per se sollte aber dann von Experten und Expertinnen gestellt werden. Das bedeutet Kinder-Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie. Es gibt spezialisierte Ambulanzen, auch an den meisten Kliniken. Ich muss leider dazu sagen, dass die Wartezeiten immer noch zu lange sind. Zum Teil Monate betragen. Wir arbeiten daran, wir wollen diese Ressourcen vermehren, aber wir sind natürlich auch angewiesen auf Netzwerke mit niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen.
Wenn die Diagnose gestellt ist, ADHS, dann kommt das Thema Behandlung. Wird in jedem Fall behandelt und was wäre erstmal eine, ja, ich sag mal, sehr niederschwellige Behandlung von ADHS, wenn die Symptome nicht so ausgeprägt sind?
Ja, wichtige Frage. Ich spreche jetzt erstmal für das Erwachsenenalter. Also, die Diagnose ist gestellt und dann eben auch im Interview wurde ja deutlich, dass es erstmal eine Erklärung darstellt. Es stellt eine Erklärung dar, weshalb Dinge im Leben so vielleicht verlaufen sind. Das ist der erste Schritt. Dann muss folgen eine wirklich ausführliche sogenannte Psychoedukation. Also was ist ADHS überhaupt? Was gibt es denn für Strategien? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich Gefühle regulieren? Wie kann ich vielleicht meine Zeit leichter organisieren etc.? Das muss immer vorangestellt werden. Und dann hängt es davon ab, wie stark ist die Beeinträchtigung wirklich? Also habe ich eine relevante Beeinträchtigung im Berufs- und im Privatleben? Wenn das gegeben ist und auch schwer vorhanden ist, dann ist schon so, dass in erster Linie die Medikation empfohlen wird, weil die einfach auch eine sehr, sehr gute Wirksamkeit hat. Wenn es eher so mittelmäßig ausgeprägt ist, leichter vorhanden, ist es durchaus auch legitim zu sagen, ich gucke erstmal mit alltagsstrukturierenden Maßnahmen, mit körperlicher Aktivität, mit Sport, vielleicht mit einer Verhaltenstherapie, ob es mir hilft, im Alltag damit zurechtzukommen. Ich muss aber sagen, die Wirksamkeit der Medikamente ist auf die Kernsymptomatik, Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität am stärksten. Und insofern wird es auch bei einer moderaten, mäßigen Beeinträchtigung schon empfohlen.
Welche Medikamente kommen da zum Einsatz und wie wirken die im Körper?
Ja, also zum Einsatz kommen in erster Linie die sogenannten Stimulantien. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv, weil man eigentlich denkt, das stimuliert noch mehr. Aber es führt eben dazu, dass der Hirnstoffwechsel sich, ich sag mal, ja, normalisiert, egalisiert. Das ist in erster Linie das ja viele Jahre bekannte Ritalin, also Methylphenidat. Das führt dazu, dass die Dopaminwiederaufnahme im Gehirn, insbesondere in präfrontalen Bereichen, das ist das, was wir verstanden haben, eben reduziert wird und dadurch mehr Dopamin zur Verfügung steht. Also das ist das Methylphenidat und dann gibt es noch die Amphetamine, die eine ähnliche Wirkung haben, aber neben der Wiederaufnahmehemmung auch dazu beitragen, dass mehr Dopamin per se ausgeschüttet wird in den Nervenendigungen. Das sind die Medikamente mit der besten Wirksamkeit.
Nebenwirkungen bei diesen Medikamenten?
Klar, also alle Medikamente, die wirken, haben auch Nebenwirkungen. Deswegen ist es immer Nutzen-Risiko-Abwägung. Bin ich bereit, Medikamente zu nehmen? Im Erwachsenenalter entscheiden das die Erwachsenen natürlich auch selber. Wichtig ist im Erwachsenenalter auf den Blutdruck zu achten. Ne, weil da einfach das Risiko steigt. Wir wissen auch, ADHS geht per se, haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, mit anderen körperlichen Erkrankungen einher, zum Beispiel auch erhöhten kardiovaskulären Risiken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das muss ich berücksichtigen, weil der Blutdruck etwas steigen kann, auch der Puls kann etwas steigen. Manche Menschen berichten Schlafstörungen darunter. Manche können auch besser schlafen. Appetitminderung, im Erwachsenenalter in der Regel nicht so das Problem, eher bei den Kindern. Trockener Mund, Kopfschmerzen, Schwitzen. Das sind alles Nebenwirkungen, die häufiger auftreten können.
Wie lange muss diese medikamentöse Therapie durchgeführt werden?
Naja, dazu gibt es jetzt bisher keine allgemeingültigen Empfehlungen. In der Regel ist es natürlich so, dass die Medikation wirkt, solange sie genommen wird und nicht mehr wirkt, wenn sie nicht mehr genommen wird. Daher ist die Empfehlung, mindestens einmal im Jahr eine Pause zu machen, um zu beurteilen, brauche ich die Medikation noch, habe ich vielleicht durch andere Strategien gelernt, damit zurechtzukommen und dann wieder anzufangen. Die meisten im Erwachsenenalter handhaben es so, dass es Phasen der erhöhten Belastbarkeit gibt. Das heißt, die Medikation wird eingenommen und vielleicht dann wieder Phasen gibt, in denen sie sagen, ich brauche die Medikation im Moment gar nicht, möchte sie vielleicht auch nicht nehmen. Und das ist dann auch in Ordnung, wenngleich die Leitlinien eigentlich eine kontinuierliche Behandlung empfehlen.
Jetzt haben wir noch eine knappe Minute bis zur ersten Nachrichtenpause. Vielleicht schauen wir noch kurz auf die Therapie bei Kindern. Inwiefern unterscheidet die sich von der Therapie bei Erwachsenen?
Ja, also bei Kindern ist es natürlich so, dass das System noch eine größere Rolle spielt. Also das heißt, es gibt eben Elterntrainings, die hilfreich sein können. Wir wissen, Kinder mit ADHS stellen das Erziehungssystem schon vor große Herausforderungen, sowohl in der Schule als auch die Eltern. Das heißt, Elterntrainings sind von größerer Bedeutung. Verhaltenstherapeutische Interventionen sind von größerer Bedeutung. Aber wenn die Symptomatik schwer ausgeprägt ist, ist eben auch die Medikation dann die Empfehlung, aber immer eingebettet eben in ein multimodales Behandlungskonzept.
Ich würde gern die Frage eines Hörers vorlesen. Er fragt oder schreibt, ich würde gerne wissen, ob es eine neue Variante von Methylphenidaten für die Behandlung von Erwachsenen gibt oder ob es da Neuigkeiten gibt in Bezug auf Nebenwirkungen.
Ja gut, also Methylphenidat ist ja der Wirkstoff, der am längsten, sag ich mal, auf dem Markt ist und es gibt unterschiedliche Konstellationen der Freisetzung. Es gibt Präparate, die eben einmal am Tag nur genommen werden und dann über den ganzen Tag wirken. Es gibt Präparate, die zweimal genommen werden müssen, dann 6 bis 8 Stunden wirken. Und es gibt eben Präparate, die sehr kurz nur 3 bis 4 Stunden wirken. Insofern ist vor allem die Art der Freisetzung eigentlich das Neue. Und da kommen in der Tat immer mehr Präparate auf den Markt. Und am Ende des Tages, muss ich sagen, ist es sehr individuell, welcher Patient, welche Patientin von welchem Präparat am besten profitiert bei dem Methylphenidat. Es gibt eben die Amphetamine noch, die wir vorhin besprochen hatten, die auch direkt die dopaminerge Übertragung mit stimulieren, nicht nur die Wiederaufnahme hemmen. Auch dort gibt es verschiedene Freisetzungsprofile. Auch das ist individuell, einmalige Gaben mit einer sehr, sehr langsamen Freisetzung oder mehrmalige Gaben. Wichtig zu beachten ist, dass im Erwachsenenalter weniger Präparate zugelassen sind als im Kindes- und Jugendalter. Neben diesen Stimulantien ist nochmal wichtig, auch wenn das die beste Wirksamkeit hat, ist immer noch mal 10% der Betroffenen, die beispielsweise auf ein Präparat nicht profitieren, ein Wechsel auf das andere sinnvoll, also vom Amphetamin auf Methylphenidat oder von Methylphenidat auf Amphetamin. Und neben diesen Stimulantien stehen auch noch andere Präparate zur Verfügung, die beispielsweise den Antidepressiva sehr stark ähneln, die eben das Noradrenalin mehr im Fokus haben, die Noradrenalin-Wiederaufnahme hemmen oder auch Medikamente, die eigentlich aus der Blutdruckmedizin stammen, nochmal einen anderen Wirkstoffmechanismus haben und tatsächlich auch bei den Patientinnen, die nicht auf die Stimulantien ansprechen, oft noch eine Wirksamkeit zeigen.
Wie werden diese unterschiedlichen Medikamente eingenommen, auch gerade mit Hinblick auf diese unterschiedliche Wirkdauer?
Ja, also in der Regel erfolgt die Einnahme morgens. Es hängt natürlich gerade im Erwachsenenalter vom individuellen Leistungsprofil und Anspruchsprofil über den Tag ab. Also bin ich beispielsweise halbtagstätig, erfordert das vor allem morgens eine Wirksamkeit oder bin ich über den ganzen Tag beansprucht oder habe ich vielleicht im Schichtdienst, bin ab mittags beansprucht. Also das erfordert eine sehr detaillierte individuelle Einstellung. In der Regel erfolgt die Einnahme morgens. Wichtig, manche Präparate müssen nach dem Essen eingenommen werden, bei manchen ist das unabhängig von der Nahrungszufuhr.
Ich würde gerne noch eine weitere Frage einer Hörerin vorlesen, die uns per Mail erreicht hat. Sie schreibt, bei mir besteht der Verdacht auf ADHS. Was mich irritiert ist, dass ich als Kind zum Beispiel zum Kleinkind turnen sollte, weil ich mich eher wenig bewegt habe. Und in der Schulzeit war ich recht angepasst und habe mich auch konzentrieren können. Also eigentlich Symptome oder Verhaltensweisen, die man jetzt erstmal nicht mit ADHS in Verbindung bringen würde. Wie passt das zusammen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Also das eine ist ein bisschen gegen die Erwartung, dass ADHS oder ADS tatsächlich mit mehr Übergewicht einhergeht im Kindes- und Jugend- und im Erwachsenenalter. Das heißt, es ist nicht so, dass alle zappelig und unruhig die ganze Zeit sind, sondern in Abhängigkeit der Symptomausprägung gibt es eben auch die Menschen, die ja unter der Unaufmerksamkeit leiden, sodass es durchaus möglich ist, dass diese Kinder sich auch weniger bewegt haben. Und dann ist es das Ziel, eben die tatsächlich in Sport und körperliche Aktivität zu bringen. Auch gibt es die Situation, dass vielleicht im Grundschulalter die Symptomatik gar nicht so im Vordergrund stand und dann eigentlich beim Wechsel auf die weiterführende Schule mit steigenden Ansprüchen auch an die eigene Organisationsfähigkeit, an die Hausaufgabenleistung erst wirklich in den Vordergrund treten. Insofern kennen wir diese unterschiedlichen Trajektorien über die Lebensspanne, aber was natürlich auch klar ist, dass eine ordentliche Differentialdiagnostik gemacht werden muss.
Und an dieser Stelle widmen wir uns zunächst, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, einem besonderen Aspekt des Schwerpunktthemas ADHS und Partnerschaft. Wie beeinflusst das Syndrom zwischenmenschliche Beziehungen? Welche Verhaltensweisen können zu Problemen führen und was lässt sich dagegen tun? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Ärztin Astrid Neu-Lobkowitz gesprochen. Sie ist im Vorstand des Selbsthilfevereins ADHS Deutschland und hat unter anderem für den Verein eine Broschüre zum Thema Partnerschaft und ADHS verfasst. Ich habe Sie gestern zuerst gefragt, ist es für Menschen mit ADHS grundsätzlich schwieriger als für andere, eine stabile Partnerschaft zu führen?
Sagen wir mal so, es ist eine große Herausforderung und das wissen wir einfach, dass die, also in den Statistiken zeigt sich das, dass die Trennungsquote 3-mal so hoch ist, weil es eben auch besondere Schwierigkeiten hat.
Was sind denn diese besonderen Schwierigkeiten? Also was macht eine Partnerschaft mit ADHS sozusagen unter Umständen besonders schwierig oder dann eben auch besonders trennungsanfällig?
Dass natürlich auch die ganze Symptomatik, die ADHS hat, sich auch in der Paarbeziehung zeigt. Da haben wir zum einen die Konzentrationsstörung. Also das heißt, wenn man sich nicht lange konzentrieren kann, wenn man nicht gut Gesagtes abspeichern kann, dann hat das auch für den Partner immer Auswirkungen. Also nicht nur ADHSler haben es schwer, sondern auch eben Partner. Wenn sie zum Beispiel einem Partner sagen, bring etwas mit, bring Brot mit zum Abendessen und der vergisst es, dann gibt es halt nichts zum Abendessen. Oder wenn Partner so das Gefühl haben, der hört mir nie zu, weil er einfach so eine kleine Aufmerksamkeitsspanne hat, dann fühlen sich Partner eben nicht wichtig, nicht ernst genommen. Das ist oft auch sehr kränkend und verletzend, obwohl es der ADS-Betroffene ja überhaupt nicht böse meint, sondern der kann halt einfach nicht länger zuhören. Aber für Partner ist das dann immer etwas von, nie hört der mir zu. Dann können eben auch ADS-Betroffene sehr sprunghaft sein. Es ist häufig ein Problem mit Zuverlässigkeit, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass einfach auch eine gewisse Ordnung im Haus ist. ADS-Betroffene sind oft chaotisch, machen viele Sachen auf den letzten Drücker, können oft ganz schlecht sich strukturieren. Und das sind halt dann auch so Dauerthemen in der Partnerschaft, die zwar auf der einen Seite immer Kleinigkeiten sind, aber wenn das jeden Tag passiert, dann wird es halt einfach schwierig. Und gerade wenn dann Kinder noch dazukommen, spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle, dass man gemeinsame Vereinbarungen, Verabredungen hat, dass man die einhält, dass man sich aufeinander verlassen kann.
Sind das auch Themen, die auch gerade in der Selbsthilfe immer wieder aufkommen und eine große Rolle spielen?
Ja, natürlich. Das sind ja diese klassischen ADS-Themen. Wir haben noch ein wichtiges Thema. Das sind eben auch diese enormen Stimmungsschwankungen, dass eben der ADS-Betroffene oft sehr empfindlich ist, sehr heftig reagieren kann auf Kränkung, auf Zurückweisung. Er oft auch viel sensibler darauf reagiert und dass das dann auch immer wieder Quelle von Schwierigkeiten ist, wenn jemand so ganz schnell gekränkt, verletzt ist oder auch ganz schnell wütend wird und so emotional überschießend reagiert.
Was können denn ADHS-Betroffene selbst tun, um sozusagen möglichst die Partnerschaft vor solchen Problemen zu bewahren oder möglichst gut mit solchen Problemen in der Partnerschaft umzugehen?
Also das ist ja auch unser großes Anliegen in der Selbsthilfe. Das Allerwichtigste ist überhaupt erstmal, sich mit ADS zu beschäftigen. Man kommt ja damit auf die Welt. ADS, sag ich mal, ist eine besondere Art zu sein, ist eine Sonderedition. Und viele ADS-Betroffene haben ja auch für sich nie erfasst, was ist denn anders an mir, was ist denn auch schwierig an mir, warum habe ich auch immer wieder Probleme mit meinen Mitmenschen. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man sich mit ADS beschäftigt, dass man versteht, was man selber für Probleme hat, aber dass man auch versteht, was man anderen für Probleme machen kann. Und dann hat man natürlich auch eher den Ansatz, was dran zu tun, daran zu arbeiten. Also es ist dann wirklich wichtig zu gucken, eine Diagnose zu bekommen, ob diese Vermutung stimmt. Es ist auch wichtig, ADS behandeln zu lassen, auch ja, Coaching-Strategien zu lernen, sich in der Selbsthilfe zu informieren, mit anderen Menschen zu sprechen, die auch betroffen sind. Ja, ich sage immer, das Wichtige ist einfach, dass man sich selber besser versteht, man sich selber besser akzeptiert und dann auch besser Gebrauchsanweisungen für sich geben kann. Und für Angehörigen ist ja das auch wichtig zu verstehen, dass es der andere nicht böse meint, sondern dass er halt einfach diese kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, dass er Probleme hat, sich zu strukturieren und dass er Probleme hat, seine Gefühle zu steuern. Und das ist ja immer eine Frage, wie ich Verhalten auch einordne. Und wenn ich einfach eine andere Erklärung dafür bekomme, dass er einfach impulsiver ist, dass er einfach nicht so gut seine Gefühle beherrschen kann, dann bin ich es ja gar nicht persönlich, sondern dann ist das eben das Problem meines Partners. Das heißt aber nicht, dass ich mir dann alles gefallen lassen muss, sondern dass ich dann mich einfach früh abgrenzen muss oder aus der Situation rausgehen muss, um dann auch mich selber zu schützen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, sozusagen die andere Seite der Partnerschaft. Was können Partnerinnen und Partner vielleicht auch konkret tun, wenn es eben Probleme in einer Beziehung mit einem Partner, einer Partnerin mit ADHS gibt?
Also da ist es natürlich genauso wichtig für die Partner, sich zu informieren, gemeinsam darüber zu diskutieren. Aber ich finde es wirklich schon auch ganz wichtig, dass Betroffene sich Hilfe holen, nicht einfach sagen, das musst du ertragen, dass ich immer ausflippe oder dass ich chaotisch bin oder dass ich unzuverlässig bin, sondern dass man da auch wirklich als Betroffene in den Spiegel schaut und sagt, ja, ich habe ein Problem damit, aber ich mache auch Probleme damit und ich übernehme die Verantwortung und möchte was dazulernen.
Jetzt haben wir eher auf die schwierigen mit ADHS verbundenen Verhaltensweisen geschaut. Gibt es denn auch ja, Verhaltensweisen oder typische Eigenschaften von Menschen mit ADHS, die eigentlich ja gut in einer Beziehung, in einer Partnerschaft funktionieren?
Oh ja, Sie müssen sich das vorstellen, dass man mit ADS einfach ein anderes Stärke- und Schwächeprofil hat als andere Menschen. ADSler können total witzig, originell, kreativ sein. Sie haben immer wieder neue Ideen. Sie können sich wahnsinnig engagieren für etwas. Sie haben einen ganz hohen Gerechtigkeitssinn. Sie haben oft ganz viel Power und ganz viel Lebendigkeit. Und es wird einem nie langweilig mit ADSlern. Und man ist immer wieder gefordert und immer wieder verwundert, was ihnen so alles einfällt.
ADHS und Partnerschaft, darüber haben wir mit der Medizinerin Astrid Neu-Lobkowitz gesprochen, Vorstandsmitglied im Selbsthilfeverein ADHS Deutschland. Die schlechte Telefonqualität bitten wir an der Stelle zu entschuldigen. Frau Philipsen, was wir gerade gehört haben, Partnerschaft und ADHS, welche Rolle spielt das, wie erleben Sie das in Ihrem klinischen Alltag?
Ja, vielen Dank. Auch Frau Neu-Lobkowitz, die ich ja viele, viele Jahre auch kenne aus der ADHS Deutschland Selbsthilfe. Sie hat das exemplarisch und klassisch beschrieben. Also das sind genau die Probleme, mit denen die Erwachsenen kommen. Es sind natürlich zum einen die beruflichen Themen, die Ausbildungsthemen, die Studienthemen, aber es sind zum anderen auch die sozialen Themen. Und es ist in der Tat so, dass, sie hat es gesagt, sehr viele positive Aspekte mit ADS einhergehen. Auf der anderen Seite eben auch die Dinge, die das Leben manchmal etwas verkomplizieren. Sich Dinge nicht merken zu können, nicht zu erinnern, impulsiv zu reagieren, als unzuverlässig zu gelten und eben durchaus vielleicht auch die Neigung zu haben, aufgrund der Neugier und Risikobereitschaft, sich vielleicht auch schneller verführen zu lassen. Also solche Themen werden schon besprochen, auch in der Sprechstunde und gehören letztendlich auch in ein aufklärendes Gespräch mit dem Patienten, mit der Patientin und den Angehörigen. Wir sagen in der Therapie im Grunde genommen immer, naja, also ADHS ist eine Erklärung für vieles. Ab jetzt ist es keine Entschuldigung mehr. Das bedeutet, sehr viele gute Gründe, weshalb es so kommt, wie es gekommen ist, weshalb diese Dinge so auftreten, wie sie auftreten. Gleichzeitig ab jetzt Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für das Verhalten und auch für das Miteinander.
Dann stellen wir vielleicht an der Stelle noch einmal die ganz grundlegende Frage, die wir bisher so ein bisschen umschifft haben in der Sendung. Ist ADHS eine Krankheit? Ist es eine neurologische Störung? Ist es ein Syndrom? Wie wird das aus medizinischer Sicht oder wie würden Sie das aus medizinischer Sicht einordnen?
Ja, sehr, sehr gute Frage und auch sehr aktuell, denn das Thema auch Neurodiversität wird ja diskutiert und auch wir beschäftigen uns damit. Also ich sag mal, in den Klassifikationskriterien, wie wir Diagnosen stellen, da wird es als Entwicklungsstörung klassifiziert und da wird es bei den Krankheiten einsortiert, aus denen dann eine Behandlung folgt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vermeide ich in meinem medizinischen Alltag häufig die Begrifflichkeit und spreche mehr von einer Variante, von einer vielleicht auch Einzigartigkeit, die dann, wenn sie zu Beeinträchtigungen führt, eben einer Behandlung bedarf. Na, also das heißt, ich versuche schon den Aspekt des Diversen, der Variante und der Dimension dabei auch gerecht zu werden.
Jetzt haben wir eine erste Hörerin in der Leitung, eine Anruferin aus NRW. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin selber Mutter von Kindern, also insbesondere die Söhne haben also ADHS, beziehungsweise die ruhigere Form, die man eben oft ja wohl bei Mädchen auch findet. Und also neben dem Umstand, dass man da, wenn man bei erwachsenen Kindern das mitkriegt, natürlich wirklich oft schon so einen richtigen Leidensweg hinter sich hat, weil man sieht, dass die Kinder weit, weit hinter ihren Möglichkeiten bleiben, stellt sich für mich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um, mit wirklich erwachsenen Kindern, dass ich selber da nicht zu tief reingezogen bin, werde, denen das Gefühl gebe, hier, ihr übernehmt Verantwortung. Auf der anderen Seite, klar, ich muss mich abgrenzen. Und dann geht es um so Dinge, helfe ich jetzt wieder, wenn irgendwie eine Rechnung übersehen wurde und ein vierstelliger Betrag bezahlt werden soll, oder lasse ich dann zu, dass das Inkasso-Institut da antanzt. Das sind solche Dinge, wenn Ausbildungsabschlüsse nicht erlangt werden, Studiengänge abgebrochen werden. Wie kann ich als Mutter damit umgehen? Wobei ich dann auch noch vermute, dass ich ja selber so meinen Weg als vielleicht ja auch eventuell eine, die das anders kompensiert hat, auch ja schon hinter mir habe, ein Stück weit. Ja, das ist meine Frage. Ja,
ganz herzlichen Dank für die Frage. Gebe ich weiter an Frau Philipsen. Eine ganz wichtige Frage. Also was bedeutet ADHS im Familiengefüge oder was kann ADHS bedeuten? Auch Verantwortung eben auf Elternseite und wo muss man sich dann vielleicht auch aus Selbstschutz ein Stück weit zurückziehen?
Also vielen, vielen Dank auch für diese persönliche Frage auch und für die doch auch letztendlich häufig klassische Konstellation, dass vielleicht mehrere betroffen sind in der Familie, was auf der einen Seite zu Verständnis führt und auf der anderen Seite natürlich auch zu einer gewissen Frustration, wenn sie merken, Mensch, ich selber, ich habe gelernt, vielleicht mit der Symptomatik umzugehen, habe versucht, Kompensationsstrategien zu finden und dann zu sehen, dass die Söhne das vielleicht anders handhaben. Wichtig, klar, sie sind erwachsen, sie sollten selber Verantwortung für sich übernehmen, auch für ihr Verhalten. Und wichtig wäre natürlich zu wissen, ob sie sich zum Beispiel in der Behandlung befinden, also ob sie sich ein diagnostisches Prozedere begeben haben mit Behandlungsempfehlung und auch hier Verantwortung tragen. Das wäre, denke ich, ein wichtiger Punkt, der zu klären ist. Und die andere Sache ist natürlich, als Mutter sind sie ja nicht Behandlerin, sondern sind viel näher dran und möchten ihre Söhne schützen. Und das kann ich nachvollziehen. Und ich denke, da ist es ein Balanceakt zwischen Dingen, die wirklich schwerwiegend in den Folgen sein können für die Söhne und Dingen, die vielleicht eher weniger schwerwiegend sind, wo sie sagen können, nein, also da soll er bitte selber Verantwortung übernehmen. Also ich denke, das ist ja die Entscheidung, die letztendlich dann täglich zu treffen ist.
Gibt es denn Hilfestellung für genau diese Verhaltensweise? Entschuldigung, Sie sind noch in der Leitung.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht zusätzlich noch unterbrechen, aber der Punkt ist tatsächlich, dass ja einer, der zum Beispiel so betroffen ist, dass der oft ja gar nicht die Geduld aufbringt, zum Beispiel ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz zu warten. Der andere hat sich jetzt so eine private Geschichte da, ich weiß es, also er muss da auch viel Geld reinstecken, aber weil der Leidensdruck so hoch war. Ich weiß da selber nicht mehr, was ich da noch tun kann.
Na klar. Nein, ich finde, Sie tun ja schon viel. Also, dass Sie unterstützen, dass Sie sich hier informieren. Also, das finde ich ja sehr, sehr wertvoll. Der Punkt ist nochmal, wenn das ein schweres ADHS und ADS ist, dann ist die Evidenzlage, die wissenschaftliche Untersuchungen zeigen klar und die Klinik, die Medikation ist eben am wirksamsten. Also das wirkt auch nicht bei allen, aber bei einem Großteil. Und die Frage ist natürlich schon, ob sich die Söhne entschieden haben, vielleicht auch eine Medikation einzunehmen. Das wäre, finde ich, nochmal ein wichtiger Aspekt. Wir haben bisher weniger gesprochen Überlebensführung, was kann selber getan werden, ne, an nicht-medikamentösen Dingen, an nicht-psychotherapeutischen Dingen. Und es gibt auch zunehmend Untersuchungen, wir selber forschen auch dazu, dass eben regelmäßige körperliche Aktivität auch beitragen kann zu einer Verbesserung der Symptomatik. Und das bedeutet schon, ich sag mal 30 Minuten, 45 Minuten, ja, Ausdauerlauf, Radfahren, ne, möglichst viel Bewegung im Alltag, weil wir zeigen können, dass zumindest unmittelbar danach ein positiver Effekt auf Aufmerksamkeit und Konzentration zu sehen ist.
Vielen Dank für den Anruf aus NRW. Vielleicht daran anschließend noch die Frage, wie gut ist denn sozusagen die Therapielandschaft, die Therapieoptionen in Deutschland? Jetzt in so einem Fall beispielsweise, wenn man das Gefühl hat, ich möchte selbst gerne eine Therapie anfangen. Mit welchen Wartezeiten hat man da unter Umständen zu rechnen?
Ja, das ist Asche auf unser Haupt aller. Das ist im Moment noch nicht zufriedenstellend, ganz klar. Wir haben zum Teil monatelange Wartezeiten für Erstvorstellungen in den ADHS-Ambulanzen, auch bei niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen, die sich mit der Thematik befassen. Das muss besser werden. Da arbeiten wir dran, ganz klar. Nichtsdestotrotz die Bitte, sich dort anzumelden, vielleicht sogar auf eine Springerliste zu gehen, das heißt verfügbar zu sein für kurzfristige Termine. Das ist die Diagnostik. Dann ist es in der Tat so, dass die Wartezeiten auch auf Psychotherapie, Verhaltenstherapie in dem Fall eher sinnvoll und untersucht, immer noch lange sind. Auch das ist so, aber auch da versuche ich Menschen zu ermutigen, trotzdem sich auf diese Wartelisten zu begeben. Denn ADHS zieht sich nun mal durch die Lebensspanne in der Regel. Symptomatik nimmt vielleicht im Alter etwas ab, aber es lohnt sich dann auch zu warten. Ich weiß, das ist ein schwacher Trost, wenn wirklich die Hütte brennt. Nichtsdestotrotz ist es gerade wichtig, diese mittelfristig und langfristigen Strategien dann auch in Anspruch zu nehmen.
Sind denn die Therapieoptionen sozusagen besser ausgebaut für Kinder mit ADHS oder für Erwachsene mit ADHS?
Ja, für Kinder ist es schon besser ausgebaut. Es ist einfach viel, viel länger bekannt, die Symptomatik, auch akzeptiert als Diagnose. Das Erwachsenenalter hinkt immer noch hinterher. Wir arbeiten dran, wir werden auch besser, aber es ist in der Tat so, dass es hier einen größeren Gap gibt.
Am Telefon haben wir eine weitere Anruferin, Frau Kalimi aus Mainz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe eher eine Anregung.
Auch
mein
gerne.
Sohn ist 17 inzwischen, hat die Diagnose mit knapp 10 Jahren bekommen und möchte einfach sagen, wie positiv wir den Weg mit Medikamenten auch gegangen sind. Und also der Anfang war sehr schwierig, weil der Vater des Kindes, also wie bei so vielen Eltern, die es bestimmt gut meinen, das will ich gar nicht dagegen sagen, aber es ist ja immer noch eine sehr große Abneigung gegen Medikamente und das überhaupt nicht wollte. Deswegen mussten wir mit einem Esprico anfangen, das ist ein Omega-3 oder 6. Aber das hat einfach nicht genügend gebracht und ich musste so weit gehen, dass ich sogar gerichtlich dagegen vorgehen musste, dass er es bekommen durfte, das Medikament. Wir haben eben auch mit Methylphenidat angefangen. Das wurde dann, und aber eine Anmerkung, die ich dazu sagen möchte, ich finde, es wurde uns damals nicht genügend klar gemacht, dass es eben auch nicht so, jetzt haben wir ein Medikament, und das ist es jetzt, sondern der war, wie gesagt, 10, dann werden sie größer, dann werden sie schwerer, dann kommt die Pubertät. Dass es halt auch so ein Entwicklungsprozess ist, dass man im Zweifelsfalle von einem Medikament dann auf höhere Dosis gehen muss. Oder dass von dem einen Medikament dann auch nochmal, es gibt auch noch was anderes. Und inzwischen ist mein Sohn beim Elvanse auf 70 Milligramm, also ziemlich hoch dabei. Aber das Positive ist, dass er, wie gesagt, mit 17 und auch schon einige Jahre eben, wie klar er für sich weiß, wie gut es ihm tut. Also ja, ist manchmal auch ein Dödel und dann vergisst das auch am Morgen mal und merkt es dann sofort, auch in der Schule, auch ein guter Freund von ihm als Sitznachbar, der sagt, oh, hast du wieder mal nicht genommen. Aber so dieses insgesamt, es ist kein, ich muss es meinem Sohn eintrichtern sozusagen, sondern dass der Sohn selber merkt, wie wichtig und wie gut es für ihn ist. Und damit möchte ich so ein bisschen so eine Lanze brechen für die Medikation, weil es ist immer noch, wie gesagt, diese Abneigung dagegen, bloß nicht. Und ich glaube einfach vielen Eltern, wenn man nicht mit Selbstbetroffenen gesprochen hat, aus einem gut gemeinten, aus einer falschen gut gemeinten Fürsorge, geben den Kindern nicht die Chance. Und ich sage den Eltern, probiert es bitte. Wie gesagt, ich bin auch Förderschullehrerin und habe Schüler aus dem Bereich. Und bis wir dann zum Teil Eltern überredet bekommen, versuchen Sie es doch bitte mal ein halbes Jahr. Und in den ganz vielen Fällen ist es eine Erleichterung für die Kinder.
Frau Kalimi, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Vielen Dank, vielen Dank für diesen Impuls oder diese Schilderung. Frau Philipsen, wie erleben Sie das? Also wie oft gibt es Bedenken auf Elternseite vor Medikamenten für die Kinder? Und wie beraten Sie dann in so einer Situation?
Ja, erstmal vielen Dank für den Beitrag. Ich muss ja mal dazu sagen, ich bin Erwachsenenpsychiaterin, ab 18 zuständig, aber ich kenne diese Bedenken auch der Eltern natürlich und die sind sehr, sehr häufig. Es ist genau, wie die Dame sagt, ne? Also sehr viel Stigmatisierung, ne? Liegt es doch am Erziehungsstil, am alleinerziehenden Elternteil etc. Also sehr viel negative Vorurteile, die dann noch mit einhergehen, obwohl eben, genau wie gerade berichtet, das wirklich also sehr, sehr wirksam ist bei den meisten und wirklich auch für die Entwicklung sich positiv auswirkt, denn worüber wir noch nicht gesprochen haben, dass ja ADHS oder ADS auch mit einer zum Beispiel Häufung an Unfällen einhergeht. Und wir wissen sogar aus großen Studien aus Skandinavien, dass die Gefahr, frühzeitig zu versterben aufgrund von Unfällen, riskantem Verhalten erhöht ist. Und umso mehr eben, je später die Diagnose gestellt wird und desto weniger behandelt wird. Also das ist schon hochrelevant. Und wir haben noch nicht so gesprochen auch über die Entwicklung, ne? Gerade in der Pubertät, ne? Wenn es darum geht, Selbstwirksamkeit, Selbstwert aufzubauen. Und wenn eben ADHS unbehandelt, unerkannt ist und dann eben häufig negative Erfahrungen gesammelt werden in der Schule, im Privaten. Es geht ja manchmal auch mit Mobbing einher, dann zurückgewiesen zu werden, nicht zum Kindergeburtstag eingeladen zu werden. Und das hat eben auch einen massiven negativen Impact auch auf die Entwicklung. Und das wird eben häufig dann auch nicht gesehen. Also insofern möchte ich auch eine Lanze brechen dafür, was eben gesagt wurde.
Vielen Dank für den Anruf, Frau Kalimi. Jetzt haben wir noch Herrn Reg aus Saarbrücken in der Leitung. Hallo, Herr Reg. Guten Morgen.
Hallo. Guten Morgen.
Ihre Geschichte oder Ihre Frage bitte.
Herr Funkes, also ich habe einen mittlerweile 12-jährigen Sohn, der ist seit 2016 ist der in Behandlung, also Diagnose ADHS und hat auch noch eine sogenannte isolierte Rechtschreibstörung, was dem Ganzen noch einen Punkt aufsetzt. Und gerade, was Sie gerade auch erzählt haben, also zum Beispiel, was so Einladungen mit Kindergeburtstag angeht, also der ist in seinem ganzen Leben vielleicht 2 oder 3 Mal zum Kindergeburtstag eingeladen worden, wurde auch für die ganze Schulzeit, Kindergarten und die ersten 5 Grundschulklassen, wurde der extrem gemobbt. Und jetzt ist er auf dem Gymnasium. Das Problem ist, wir haben mittlerweile verschiedene Medikamente ausprobiert. Und ich bin langsam, komme ich auch selber an die Grenze. Also ich weiß nicht, und das ist eigentlich die konkrete Frage, wie macht man das, dass man ein Medikament einstellt? Soll man das besser klinisch einstellen lassen, um da mal richtig zu gucken, wie das funktionieren kann bei ihm? Oder kann das auch, wie das die ganze Zeit läuft, so try and error, also probieren. Und wenn es nicht geht, dann holt man was anderes.
Herr Rieck,
ich komme nicht in Schlechtluft. Und das macht mir extrem Probleme momentan.
Vielen Dank für den Anruf. Ja.
Ich habe noch eine Sache. Der Junge hatte Anfang Februar diesen Jahres auch noch eine Corona-Infektion. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der sich seit dem Zeitpunkt schlechter konzentrieren kann wie früher.
Herr Rieck, vielen Dank für den Anruf. Ich unterbreche Sie gerade etwas, weil wir haben noch 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Wir wollen Frau Philipsen noch die Möglichkeit geben, da waren ja diverse Aspekte drin, darauf zu antworten. Vielleicht gehen wir erstmal auf das Thema Medikamente. Wie sollte bei einer Umstellung vorgegangen werden?
Ja, also man muss dazu sagen, im Erwachsenenalter erfolgt das in der Regel ambulant. Es sei denn, es liegen schwerwiegende andere Erkrankungen vor, schwere Depression, schwere Suchterkrankung. Ne? Also da würde man dann eher stationär oder teilstationär gehen. Im Kindesalter sieht das ein bisschen anders aus. Also wenn ADHS besteht und die Einstellung kompliziert ist und ambulant nicht zu handeln ist, dann ist es durchaus so, dass die Kinder auch teilstationär oder stationär aufgenommen werden, um einfach ja einen engeren Beobachtungsrahmen zu haben. Ne? Ist einfach dann immer jemand da, auch vom Pflegepersonal. Und das ist dann auch leichter, ne, zu beurteilen. Also das vielleicht nochmal mitgegeben, wenn das noch nicht erfolgt ist. Ansonsten startet man auch im Kindesalter in der Regel eben mit diesen Stimulantien, in der Regel Methylphenidat oder Amphetamin. Wird dann das eine oder andere nochmal austauschen, wenn es nicht ausreichend funktioniert. Dann gibt es die alternativen Präparate. Was auch wichtig ist, immer auch die Dosis auszureizen. Das gilt für alle Altersgruppen. Das heißt wirklich langsam, nicht zu schnell, langsam hochzugehen, wirklich bis die Wirksamkeit optimal ist, wenn sie dann da ist und ja die Nebenwirkungen eben noch tolerierbar sind.
Vielleicht noch ganz kurz, wir haben noch 40 Sekunden bis zur nächsten Nachrichtenpause. Das Thema Corona wurde auch angesprochen. Gibt es da tatsächlich Hinweise, Studien, dass sich das in irgendeiner Weise auf ADHS auswirkt oder besonders damit interagiert?
Ja, also es gibt tatsächlich ein paar Studien, die zum einen zeigen, dass Menschen mit ADHS ein höheres Risiko hatten, tatsächlich sich anzustecken. Das sind erste Untersuchungen aus Israel. Wahrscheinlich aufgrund dessen, ja, ich sag mal, dass sie vielleicht freiheitsliebender sind oder die Maske vergessen haben. Da gibt es Daten. Long-Covid ist ein Thema auch bei uns, mehr bei den Erwachsenen. Aber natürlich, wenn beides aufeinander trifft, kann das die Symptomatik verstärken.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema ADHS bei Kindern und Erwachsenen. Herzlichen Dank an unsere heutige Expertin, Professorin Alexandra Philipsen. Sie leitet die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Bonn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mein Name ist Lennart Pyritz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.